Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir wollen eine Schriftlesung jetzt haben, und zwar aus dem Korintherbrief, der dieses Kapitels überschrieben mit Zentrum und Ziel der apostolischen Verkündigung. 1. Korinther Kapitel 2. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in der Vorhand der Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen, sondern wir reden Gottes Weisheit in Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So kennt auch niemand die Gedanken Gottes, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, so dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Wir aber haben den Sinn des Christus. Zu dem Wesen dieses großen Gottes gehört seine Weisheit, von der es schon in Hiob heißt, er hat ein weises Herz und ist von ungebrochener Kraft. Wer hat ihn je getrotzt und ist heil davongekommen? Seine göttliche Weisheit bezeugt sein Wort als vollkommen und allumfassend. So heißt es schon in der Apostelgeschichte, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Und dieses wunderbare Wort aus Jesaja 46,10 sollten wir erneut gut hören. Da heißt es, Gott spricht von sich, ich verkünde von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage euch, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Das will uns besonders an seine absolute Souveränität in seiner unbeschreiblich erhabenen Weisheit bekunden. Wie es ja auch in den Psalmen heißt, der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Unergründlich ist die Weisheit Gottes in seiner Allwissenheit, die das menschliche Denken nicht fassen kann. Mit diesem Zeugnis aus Römer 11 können wir nur bekennen, o welche Tiefe des Reichtums sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Also, unvergleichlich und ohne Ursprung ist Gottes Weisheit. Gottes Weisheit kommt unter anderem in seinen Werken zum Ausdruck, von denen es in den Psalmen heißt, Herr, wie sind deine Werke so viele? Du hast sie alle in Weisheit gemacht. Und so ist dieser Allgewaltige der, der die Himmel in Weisheit erschuf. Mit dieser unbeschreiblichen Weisheit Gottes haben wir es jetzt hier in 1. Korinther 2 zu tun. In den ersten 5 Versen, sie bezeugen uns, dass die Vollkommenheit, dass die Verkündung vom vollkommenen Erlösungsweg des Herrn Jesu Christi am Kreuz von Golgatha nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit bestehen darf, sondern vielmehr in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern worauf? Auf Gottes Kraft. Es gibt viele rein psychologische sogenannte Bekehrungen, die mit biblischer Wiedergeburt absolut nichts zu tun haben, die seelischen Menschen nur religiös bewegen, die im Gegensatz zu dem stehen, was Gottes Wort in Kapitel 1, 24 eindeutig bezeugt, dass nämlich denen aber, die berufen sind, Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit ist. In Vers 3 haben wir gelesen, da wird uns bezeugt von dem Apostel Paulus von sich, dass er in Schwachheit und in viel Furcht und Zittern bei den Korinthern war, weil er erkennen durfte, dass wir aus uns nichts vermögen, sondern alles von Gott erwarten müssen und dürfen. Das Evangelium ist, wie es uns bezeugt wird, Gottes Kraft zur Errettung. Gottes Kraft zur Errettung. Das bedeutet doch, dass dieses ewige Heil Ewigkeitscharakter hat. Nämlich durch die Neuschöpfung Gottes, die Gott aus Erbarmen schafft und schenkt. Nicht wir oder ein Verkünder kann das bewirken, nur allein unser himmlischer Vater in dem Herrn Jesus Christus, unserem Heiland. Epheser 1 bezeugen, die Verse 27 bis 21 bezeugen die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns, dass die wir glauben, und jetzt kommt das, warum? Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Hier in den Versen, die wir verlesen haben, Kapitel 2, in den Versen 6 bis 16, geht es um die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. So heißt es in Vers 6, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen. Um diesen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Gottes, des Vaters und des Sohnes, des Herrn Jesus Christus geht es hier in diesem Vers. Von der Weisheit unter den Gereiften oder den Vollkommenen ist hier die Rede. Die Weisheit, die hier gemeint ist, ist der Jesus Christus selbst, der uns nach Kapitel 1, Vers 30 von Gott zur Weisheit gemacht, worden ist. Nämlich in seiner stellvertretenden Gerechtigkeit vor Gott, in seiner Heiligung für Glaubende und seiner vollkommenen Erlösung derer, die in ihm allein Vollkommenheit haben. Das erkennen zu können, bedarf es der göttlichen Weisheit, die uns in dem Herrn Jesus Christus geschenkt wird. Dieser Begriff Vollkommenheit beinhaltet nicht eine sündlose Vollkommenheit. Vollkommen sein im biblischen Sinn bedeutet vielmehr, dass Gott den Glaubenden, dem Herrn Jesus Christus, bei aller augenblicklichen Unvollkommenheit in ihm, seinem geliebten Sohn, bereits vollkommen sieht. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, welche geheiligt werden, heißt es im Hebräerbrief. Und in unübertrefflicher Weise lesen wir in Römer 8, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Vollkommen sein in ihm und durch ihn bedeutet nach Gottes untrüglicher Zusage, immer mehr gleichgestaltet zu werden, nämlich dem Ebenbild seines Sohnes. Diese Erneuerung des Gläubigen vollzieht sich in ähnlicher Weise wie bei einem Neugeborenen, der als unreifer Mensch zur Welt kommt. So ist der neue Mensch zwar an sich vollständig, aber er muss noch wachsen. Von diesem vollkommenen Herrn dürfen die Gläubigen abhängig sein, weil sie mit diesem unbeschreiblichen Herrn durch die biblische Wiedergeburt organisch verbunden sind, wie der Weinstock mit seiner Rebe. Diese von Gott gewirkte enge Gemeinschaft schafft göttliche Weisheit, aber nicht die Weisheit dieser Weltzeit, wie wir gelesen haben, auch nicht der Herrscher dieser Weltzeit, die vergehen. Diese wiedergöttliche Weisheit Satans beherrscht weiterhin immer mehr unsere Zeit. Gottes Wort bezeugt deshalb unmissverständlich, dass wir es zu tun haben, nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Herrschaften und Gewalten, mit dem Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit und den geistlichen Mächten der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wie unendlich großen Trost haben wir als Gläubige, wenn Gottes Wort in 1. Johannes 4 bezeugt: Kinder, ihr seid aus Gott. Ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der in euch größer ist als der in der Welt. Als Gotteskinder haben wir seinen in uns wohnenden Geist, der in alle Wahrheit leitet. Deshalb dürfen wir mit einstimmen, und zwar in Vers 7, sondern wir reden Gottes Weisheit im Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Die Weisheit Gottes wird als verborgenes Geheimnis gekennzeichnet, da Gott Gott ist und keine Ratgeber nötig hat. Dass Gott vor den Weltzeiten vorherbestimmt hat, zeigt doch eindeutig, dass der ewige Gott schon vor diesem Zeitraum unser Heil aus Liebe beschlossen hatte. Wir kennen die Stelle alle, mehr oder weniger, aber sie muss uns immer wieder eingeprägt werden durch Gottes Geist, Epheser 1, Vers 4, wie Gott uns in dem Herrn Jesus Christus auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das heißt doch, unabhängig von jedem menschlichen Einfluss und ohne Verdienst und Würdigkeit wurden wir durch den souveränen Willen Gottes, die Erlösten, wurden sie ewig mit dem Erlöser verbunden. Und hier bezeugt das Wort in Vers 7, dass Gott zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. Diese Herrlichkeit ist doch stets nur im Zusammenhang mit Gott und mit seinem Sohn zu sehen. Aber das ist eben Gottes erbarmender Liebeswille mit denen, die er vorherbestimmt hat. Dass er selbst seinen eigenen geliebten Sohn um der Auserwählten willen dahingab. Geliebte, heißt es im Wort, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Nur der Geist aus Gott, der Geist der Weisheit, kann uns das verdeutlichen. Unser begrenztes Vorstellungsvermögen reicht nicht aus, diese ungeheure, große Zusage Gottes Recht zu erfassen. So heißt es, Vers 8, die keiner der Herrscher dieser Weltzeit erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Verstandesmäßig kann keiner der Großen dieser Weltzeit dieses erfassen. Wenn sie diese Erkenntnis der göttlichen Weisheit haben, dann hat das auch folgerichtig persönliche Konsequenzen, auch für uns. Wahre Erkenntnis Gottes führt auch immer zur Hingabe, zur wirklichen Lebensgemeinschaft, durch die dem Evangelium innewohnende Kraft Gottes. Man muss es wiederholen. Warum? Johannes 17,3 gibt eine richtungsweisende Antwort. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben haben wir durch Gottes ewigen Geist, den Geist der göttlichen Weisheit. Da den Herrschern dieser Welt diese Weisheit fehlt, sollen wir uns über ihre Verhaltensweise nicht wundern. Wer nicht nach Gott fragt, ist noch tot in Sünden und Übertretungen. Er ist sich selber Gott und damit Maßstab für alles Denken, Tun und Lassen. So wird auch die Pilatus-Frage, was ist Wahrheit, von ihnen selber beantwortet. Das ist Wahrheit, da ist Wahrheit nicht ein System, sondern der Herr Jesus selbst ist in Person die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit, das Leben, wie wir wissen. Und so können sie nicht erkennen oder wollen sie es nicht wahrhaben, weil sie sich dann in ihrer Eigenverliebtheit und Selbstzufriedenheit gestört fühlen würden. Sie fühlen sich dann, wie man immer wieder hören kann, unter Druck gesetzt, und zwar durch Gottes Wort, unter Druck gesetzt. Sie merken eben nicht, wie sie in Wirklichkeit versklavt sind. Den Herrn der Herrlichkeit, der aus Gnaden die Gläubigen an seiner ewigen Herrlichkeit teilhaben lässt, erkennen sie nicht, weil der Unbekehrte kein Leben aus Gott und damit nicht den Geist der Weisheit hat. Und so bezeugt Gottes untrügliches Wort in den Versen 9 und 10, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Sollte das uns nicht zur Anbetung und zu Lob und Dank bringen, und auch zugleich will es uns ja bewahren vor aller Überheblichkeit gegenüber denen, die den Geist des Herrn Jesu Christi nicht haben. Denken wir einmal an die Emmaus-Jünger. Welche Gnade es für sie war und was es auch bedeutete für sie, dass ihnen der auferstandene Herr die Augen öffnete, um ihn zu erkennen. Dass er ihnen und uns sein ewig gültiges Wort aufschließt. Aufschließt sein Wort, von dem selbst der Herr Jesus sagt in Johannes 6, 63, meine Worte sind was? Meine Worte sind Geist und sind Leben. Diese Botschaft ist das durch die Zeiten bezeugte göttliche Wort, das in dem Herrn Jesus erfüllt ist. Gott, der Sohn des himmlischen Vaters, der Herr Jesus Christus am Fluchholz, dem Kreuz von Golgatha, das kein Auge gesehen. Der Herr Jesus Christus, dem Lamm Gottes, der stellvertretend für seine Feinde ihre Sünden büßt. Diese Weisheit Gottes hatte kein Ohr gehört, das nämlich in seiner Weisheit Gott in Christus war. Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind jetzt, alle Christusgläubigen Botschafter für Christus, dem Sünderheiland, um die wahrheitsgetreue Botschaft des Evangeliums den Sündern zu ihrem Heil und Frieden zu bringen. Was bisher in keines Menschen Herz gekommen ist, dürfen wir aus Gnade stellvertretend für Christus bezeugen, lasst euch versöhnen mit Gott. So bezeugt Gottes Wort unseren Zeugendienst unzweideutig in 2. Korinther 5, 20. Das ist und bleibt unser vordringlicher Auftrag, der uns vom Herrn gegeben ist, der uns froh machen will. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist, lasen wir. Was sagt der Herr Jesus Christus beispielsweise dem Apostel Petrus nach seinem Bekenntnis, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes? Worauf verweist ihn der Herr ausdrücklich? Glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Gott selbst erfüllt jedem Gläubigen seinen verborgenen Liebesplan, weil er sich zu erkennen gibt. Diese biblische Grundaussage ist unsere Rettung. So heißt es in Matthäus 11. Zu jener Zeit begab Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Welchen der Sohn es offenbaren will. Die Nachfolger Jesu Christi werden in der Welt meist als Unmündige bezeichnet, als Menschen, die man nicht ernst nehmen kann. Wer wüsste das nicht? Was bezeugt uns dagegen die Schrift dir unzweideutig? Ja, Vater, denn so ist es wohlgefällig gewesen vor dir. Es ist des Vaters Wohlgefallen gefallen. Zugleich kommt hier unmissverständlich die absolute Souveränität Gottes zum Ausdruck nach Johannes 17. Ich habe deinen Namen den Menschen geoffenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben. Das zeugt unmissverständlich, dass sie schon vor der Bekehrung Gott gehörten. Und zwar aufgrund von Gottes Auserwählung vor Grundlegung der Welt, als ihre Namen im Buch des Lebens des Lammes eingeschrieben wurden. Vor Grundlegung der Welt. So spricht der Herr dem Apostel Paulus in Apostelgeschichte 18 Mut zu, denn ich bin mit dir, sagt er zu ihm. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das heißt auch ganz offensichtlich, dass Gott eine Anzahl von Menschen in der Hafenstadt Korinth zum Heil bestimmt hatte, die bisher noch nicht das Evangelium gehört hatten. Eine der deutlichsten Aussagen, dass Gott die Menschen zum Heil erwählt und nicht die Menschen Gott erwählen, finden wir in Apostelgeschichte 13, Vers 48. Da heißt es, als die Heiden das hörten, nämlich das Evangelium, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und wie geht das jetzt weiter? Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Somit kann jeder Bibelgläubige die absolute Souveränität Gottes erkennen. Und so ist auch der Jesus Christus allein nur der Urheber oder der Anfänger und auch der Vollender des Glaubens, wie es in Hebräer 12 bezeugt wird. Dieses biblische Zeugnis muss unbedingt festgehalten werden, um damit falschen Lehren begegnen zu können, die auch im sogenannten christlichen Kreisen entgegen den Schriftaussagen behauptet werden und damit viel Schaden anrichten. Wie bezeugt es uns, der Vers 5, den wir eben gelesen haben, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft? Alles scheinchristliche Wesen und ihre Religiosität können Gott nicht ergründen. Sie müssen in ihrem Bemühen, Gott in seiner Weisheit zu begreifen, völlig scheitern. Niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchem der Sohn es offenbaren will, lasen wir eben. Die menschliche Selbsterkenntnis, das menschliche Selbstbewusstsein wird durch die Verstandeskraft bewirkt, die wir von Gott bekommen haben. Diese Verstandeskräfte sind in Bezug auf das Wesen und die Weisheit Gottes sehr begrenzt. Die unvergleichliche Größe und Herrlichkeit Gottes wird uns in Jesaja 40 unter anderem bezeugt. Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat den Geist des Herrn ergründet? Und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechts wiese, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Die Folgen menschlicher Überheblichkeit in diesem unserem Denken wird uns gezeigt in Gottes Wort in Römer 1. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Und wie heißt das so erschreckend weiter in Vers 24? Darum hat sie Gott auch dahingegeben. Darum hat sie Gott auch dahingegeben. Das heißt, dass Gott nicht länger das Böse zurückhält und damit die von ihnen in ihnen wohnende Sünde ihren ungehinderten Lauf nehmen lässt, wie es in einer Erklärung heißt, Vers 12. Und so wird es bezeugt, dass die unbeschreibliche Gnadengabe für die Christusgläubigen lautet, wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist. Sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Was uns von Gott geschenkt ist. Das ist ein Wissen, das in der göttlichen Weisheit ihren Ursprung hat. Dieser Geist aus Gott macht uns des vollendeten Heilsgeschehen Gottes in dem Herrn Jesus Christus gewiss. Denn der durch den Gott allein gewirkte Glaube, wie wir gelesen haben, ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht, heißt es im Hebräerbrief Kapitel 11, wo es um die Definition des Glaubens geht. Hebräer 11, Kapitel 11. Und so hören wir einmal aus dem dritten Glaubensartikel von Luther. Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Dieses Wort, wir haben empfangen, das ist so wesentlich für unser Leben, dass wir beschenkt worden sind von diesem reichen Herrn, dass wir in seinem Sohn alles haben, dass wir in ihm die Fülle haben, volle Genüge. So heißt es in Vers 7, die Gott vor den Weltzeiten zu unserer Herrlichkeit vorherbestimmt hat. So ist auch die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Wodurch haben wir Liebe? Durch den Heiligen Geist, der uns aus Gnaden geschenkt ist, von Gott, von dem Vater. In Römer 8 lesen wir in diesem wunderbaren Kapitel, in den Versen 9 bis 11, dieses unbeschreibliche Zeugnis des Wortes Gottes über die Innewohnung dieses Geistes Gottes in jedem, der durch den unvergänglichen Samen des Wortes Gottes wiedergeboren ist. Dort heißt es, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, in dir und mir wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Und so haben wir eben das Zeugnis gelesen in Vers 13. Und davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Dieser Geist aus Gott nämlich, wenn wir ihn nicht betrüben, lässt uns Zeugen des Herrn Jesu Christi sein, haben wir doch den Geist der Sohnschaft als Adoptierte Gottes empfangen. Als Adoptierte Gottes. Er hat uns adoptiert. Die Auswirkung dieses gewaltigen Handels Gottes wird uns in 2. Timotheus bezeugt, die uns zu einem furchtlosen Zeugendienst für den Herrn befähigt. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Die uns geschenkte göttliche Weisheit lehrt uns, Geistliches geistlich erklären zu können. Dann wird allein Gottes Maßstab, Gottes Wort für uns Maßstab sein. Nicht glänzende Rhetorik oder beeindruckende menschliche Gedanken machen das biblische Zeugnis aus, sondern von Gottes Geist geleitetes Reden sind Gott wohlgefällig. Denn nicht, was wir als seine Zeugen können, Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit bringen, das kann und will nur das Wirken des Geistes aus Gott, der uns allerdings gebrauchen will. Dass wir seine Werkzeuge sein dürfen, ist eine unbeschreiblich große Gnade. Römer 10. Demnach kommt der Glaube aus dem Gehörten, das Gehörte aber durch Gottes Wort. Das heißt doch, durch die seligmachende Botschaft über den gestorbenen und auferstandenen Christus, nämlich das Evangelium, das Gottes Kraft und Allmacht ist. Wir lasen in Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Der natürliche Mensch, das heißt, der nicht durch die Geburt aus Gott erneuert wurde. Es sind Menschen, die den Geist nicht haben, wie die Schrift sagt, die allein seelisch bzw. religiös sind, die nach Römer, nach Jakobus 3, Vers 14 nicht die Weisheit, die von oben kommt, haben, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Diese menschliche Weisheit wird bezeugt als auf die Diesseitigkeit beschränkt. Sie wird charakterisiert von der auf sich gerichteten Menschlichkeit und Empfindlichkeit, von einem ungeheiligten Herzenssinn, einem unerlösten Geist. Das ist eben das Dämonische in Anführungsstriche, weil es nicht aus Gott, sondern durch die Macht Satans erzeugt ist. Hören wir dazu das untrügliche Wort Gottes aus Römer 8. Denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden, weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist. Denn es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes, es kann es auch nicht. Und die im Fleisch sind, sind nicht fähig, Gott zu gefallen. Das muss bei unserem Zeugendienst unbedingt in Rechnung gezogen werden. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Das ist das biblische Menschenbild. An menschliches Verständnis oder an seinen Willen zu appellieren, ist darum wirklich nutzlos. Das, was Gottes Wort lehrt, muss von Gottes Geist erschlossen werden. Er allein vermag geistlich Tote unter dem Einfluss des gewaltigen Gotteswortes zu erwecken und zu erleuchten. Von der Gemeinde in Antiochia lesen wir, dass Gott den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hatte. Der Herr Jesus Christus hat die souveräne Autorität, um den Eingang ins Reich zu bestimmen. Denn niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das Wort ist für viele heute sehr anstößig, weil viele das Heil woanders suchen und sich ärgern, dass Gott sagt, dass es hier nur diesen Weg gibt ins Himmelreich. Und von diesem Herrn Jesus heißt es in der Offenbarung, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, dass niemand zuschließt, und zuschließt, dass niemand öffnet. Erinnern wir uns daran, was uns eben in Apostelgeschichte 13, 48 bezeugt wurde. Als die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Keiner mehr und keiner weniger. Jeder Jünger des Herrn Jesus Christus, ist das Werk Gottes. Erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Dieses gnädige Handeln Gottes an den Seinen kommt so deutlich im Jakobus zum Ausdruck. Dort heißt es ja, nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit. Und von diesem von ihm gezeugten Menschen heißt es nun in Vers 15, den wir gelesen haben, der geistliche Mensch dagegen beurteilt zwar alles, er selbst jedoch wird von niemand beurteilt. Dazu die Begründung in dem wunderbaren Vers 16, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Und wie geht es jetzt weiter? Wir aber haben den Sinn des Christus. Wir aber haben den Sinn des Christus als Wiedergeborene. Der Wiedergeborene, Gottes Neuschöpfung, wird von Gottes Geist geleitet, weil er Christi Geist hat. Das ist eine ungeheure, nicht zu beschreibende Stellung durch den Herrn Jesus Christus und in ihm. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. In dem vorigen Vers steht ein Vers, den wir oft nicht gelesen haben, auch ich muss es sagen. In Vers 26 steht, ihr könnt nicht glauben, sagt er zu den Juden, weil ihr nicht von meinen Schafen seid. Ihr könnt nicht glauben, weil ihr nicht von meinen Schafen seid. Meine Schafe hören meine Stimme, Vers 27, und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Auf diesem Hintergrund ist verständlich, dass, wie es heißt, der geistliche Mensch alles beurteilt. Nur durch diese Innewohnung des göttlichen Geistes ist er dazu befähigt. Und das gründet sich allein allein auf die Person des Herrn Jesu Christi, dem Gottessohn, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und von diesen Christusgläubigen heißt es, damit sie zur völligen Gewissheit im Verständnis bereichert werden, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus. Hier geht es um das Geheimnis, dass der erwartete Messias Christus ist, der fleischgewordene Gott selbst. Der fleischgewordene Gott selbst. 1. Timotheus 3,16. Der vom Geist des Herrn Jesu Christi geleitete Mensch ist demnach im Prinzip keinem menschlichen Urteil unterworfen. Er ist unabhängig von Menschenmeinungen. Er steht allein vor seinem Herrn, der ihn beurteilt und auch gerecht spricht. Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn, heißt es. Er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Ist das nicht überaus tröstlich? Gott vermag ihn aufrecht zu erhalten, bei all unserer Schwachheit. Ist er doch unser hoher Priester, der für uns eintritt am Thron des Vaters. Wir als Gläubige dürfen uns doch dieses Herrn und Heilandes getrösten, der wirklich zur Rechten Gottes für dich eintritt. Ganz persönlich zur Rechten Gottes für dich eintritt. Und diese enge Gemeinschaft, wie sie uns in dem Beispiel von Weinstock und Rebe bezeugt wird, die zwischen dem Herrn und den Seinen besteht, kommt in der zitierten Stelle aus Jesaja 40 besonders zum Ausdruck. Da heißt es, wer hat den Geist des Herrn gegründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Hier geht es um Gottes unvergleichliche Weisheit und sein souveränes Handeln. Und in Vers 16 haben wir eben gelesen, geht es um Gottes Verleihung von Weisheit an geistliche Menschen mit den Worten, denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn belehre? Hüten wir uns als Gläubige unbedingt davor, als unendlich Begnadigte, diesem weisen und gewaltigen Gott etwas vorschreiben zu wollen. Wie leicht kommen wir in diese Versuchung? Denn Christi Geist, den wir geschenkt bekommen haben, wirkt sich so aus, dass des Herrn Wille in allem geschehen soll und er bei uns im Mittelpunkt stehen sollte und steht. Weil wir diesen Geist, diesen Heiligen Geist aus Gottes Gnade haben dürfen, haben wir wirklich Frieden und Freude, wenn wir so versuchen, im Geiste zu leben, danach trachten, wie es der Römerbrief sagt, was geistlich ist, danach trachten, nach dem, was geistlich ist. Bedenken wir in allem Tun und Lassen, dass wer aber dem Herrn anhängt, heißt es in 1. Korinther 6, dass er ein Geist mit ihm ist. Das Wort ist so gewaltig. Ich bin ein Geist mit diesem Herrn Jesus Christus, der die Welt erschaffen hat und lenkt und durch sein Wort erhält. Und dieses neue Leben aus Gott will uns durch die Wirksamkeit des Heiligen Geistes in allem weise machen. Denn in jedem Christusgläubigen ist dieser Geist gegenwärtig, wie wir anhand der Schrift wissen, der für sie die Kraft zu einem Gott wohlgefälligen Leben ist und sein will. Und diese Freiheit des geistlichen Menschen ist nicht zur selbstsüchtigen Befriedigung da, sondern zum Dienst an anderen, zum Lob Gottes und zu seinem Ruhm mit Herzen, Mund und Händen. Als geistliche Menschen können wir nur danken und anbeten, wenn wir das unbeschreibliche Zeugnis der Schrift aus Offenbarung 1 erfassen. Dort heißt es unvorstellbar: Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu einem Königtum und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.